Herzlich willkommen zur Blauen Stunde. Am Mikrofon ist Jutta Schorstack. Vor kurzem fanden die Literaturtage in Wiesbaden statt. Ein Ereignis, das alle 2 Jahre das Interesse an der Literatur wecken soll. Für dieses Jahr hatte die Organisatorin Susanne Lewalter, Chefin des Literaturhauses, einen prominenten Gastgeber gewinnen können, Roger Willemsen. Und die diesjährigen, es waren die 17. Literaturtage, hatten es in sich. Eine Woche lang ein vielfältiges, spannendes, differenziertes und bereicherndes Programm. Unterhaltsam war es auch noch. Neben der Literatur wurden Nachbarschaften zu anderen Kunstsparten ausgelotet, zur Kunst, zur Musik, zur Fotografie, zum Film. Willemsen hat, das muss gesagt werden, damit Maßstäbe gesetzt. Und wir freuen uns, dass er trotz kompakter Programmpflichten sich am Ende der Literaturtage Zeit genommen hat für Radio Rheinwelle und die Blaue Stunde. Dann fangen wir doch gleich mal mit der wichtigen Frage an. Wie ist es denn in Wiesbaden?
Festlich ist es. Es ist eine unglaublich gelöste, liebenswerte Stimmung. Man hat ein animiertes Publikum vor sich. Die Stadt zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Ich habe heute erstmalig festgestellt, dass es hier auch türkische und Integrationsviertel gibt, was mir sehr gut gefällt, als komplementär zu der eher dem Kurort gehörenden schönen Fassade, die man rund um den Kurgarten sehen kann. Man kann flanieren, man kann sogar gut essen. Also ich bin gerne hier.
Sie sind gerne hier, das höre ich gerne. Wie ist das gewesen, als Sie den Auftrag oder das Angebot angenommen haben, in Wiesbaden die Literaturtage als Gastgeber zu bestreiten? Sind Ihnen da Vorgaben gemacht worden?
Das Wunderbare ist, ich war vollkommen frei. Und das war auch eine der Voraussetzungen, es zu machen. Denn wenn es einen Sinn bei so einem Festival geben kann, dann muss er ja auch darin bestehen, dass man das Verständnis eines Menschen von Literatur versucht, aufs Publikum zu übertragen. Das ist ja jeden Abend auch, sage ich vorsichtig, mein Publikum. Das heißt, die trauen mir, dass ich ihnen einen Abend hinsetze, den sie hinterher nicht bereuen werden. Sie finden meine Freunde dort vor, wie Anke Engelke oder Matthias Brandt oder auch Gerd Skobel oder auch Thomas Ebermann. Und sie finden gleichzeitig etwas von dem, was ich denke, was wertvoll ist an Literatur wieder. Und wenn ich das übertragen kann auf ein Publikum und manchmal das Gefühl habe, selbst am nächsten Tag wird noch über den vorangegangenen Abend gesprochen, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt und dann ist es auch gut, wenn man mich freilässt, zu entscheiden, wie ich glaube, entscheiden zu sollen.
Aber diese Brücke, wie Frau Lewalter das genannt hat, diese Brücke zu anderen Kulturformen, ist das eine Vorgabe gewesen oder haben Sie das selbst so gewünscht?
Die Brücke zu schlagen zwischen der Literatur und den anderen Bereichen des künstlerischen Arbeitens, das war alleine meine Vorgabe. Das war eine der ersten Sachen, die ich wusste, dass ich gedacht habe, meine eigenen Interessen sind vielfältige und dass der Jazz eine Rolle spielen würde als Huldigung an den großen Sohn der Stadt, Volker Kriegel, der hier zumindest gewohnt hat, wenn er auch nicht hier geboren ist. Das war mir klar. Und dass es gute Jazztexte geben würde oder dass ich den Film gerne vorstellen würde, dass ich mit Jörg Steinmetz jemanden haben würde, dessen Fotografie ich so sehr schätze und der als Autor und Fotograf auch in den näheren Umfeldkreis der Literaturarbeiter gehört. Das war Grundvoraussetzung. Also insofern, ich habe schon früher an der Universität, als ich viel unterrichtete, immer gerne interdisziplinär gearbeitet und etwa ein Seminar angeboten über Todesarten. Und dann habe ich mit einer Kunsthistorikerin zusammen ermittelt, wie der Selbstmord, der Heldentod, die Agonie dargestellt wurden in der bildenden Kunst und in der Literatur. Insofern, ich gucke gerne über diese etwas künstlichen Gehege, die rund um Texte gebaut werden. Und ich glaube, das hat sich auch bewährt.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit den Wiesbadenern? Mit dem Wiesbadener Publikum?
Das Wiesbadener Publikum war gut. Es war sehr aufnahmefähig, zum Teil sehr intelligent. Das war wahrnehmbar an Abenden, die eigentlich von der Materie her schwieriger waren. Der Gerd-Skobel-Abend war schnell ausverkauft. Der Abend über Michael Sebastian mit Robert Stadelober und Thomas Ebermann ist kein leichter Abend gewesen, war sehr gut besucht. Dass mein eigener Abend mit Anke Engelke die höchsten Zuschauerzahlen haben würde, ist Anke Engelke geschuldet, nehme ich an. Oder auch dem Thema der Querulanz, was uns viel Freude gemacht hat. Ich hätte mir an den ersten Abenden ein bisschen mehr Publikum gewünscht, aber ich selber habe auch keine Erfahrung damit, wie viel Publikum man fest einrechnen kann, wenn man in eine fremde Stadt kommt. Ich kenne meine eigenen Abende, ich weiß, wie viele Leute ich selber erwarten darf, wenn ich einen Soloabend mache, und das kann man eben nicht immer übertragen auf jede Veranstaltung, die man kuratiert.
Was interessant ist, wäre zu wissen, aber wahrscheinlich ist das schwer rauszukriegen, ob es sich um die gleichen Zuschauer handelt oder ob Sie neue Zuschauer herangezogen haben durch Ihre Programmmischung.
Das kann ich Ihnen ein wenig sagen, denn wir haben die große Überraschung erlebt, dass wir manchmal das Publikum fast vollkommen ausgetauscht haben. Wir hatten einige Leute, die wir immer wieder abends erkannt haben, die anhänglich waren an das Festival. Es war aber richtig auffällig, dass an dem Matthias Brandt-Abend zum Thema Literatur und Jazz und an dem Abend, sagen wir mal, von Thomas Ebermann über Michael Sebastian, er ein ganz anderes Publikum gesessen hat. Sehr aufnahmefähig, sehr intelligent in der Reaktion, das kann man ja merken, aber ganz gewiss ein anderes Publikum als das, was zum Querulantenabend zu mir und Anke Engelke gekommen ist. Das war ein amüsierfähiges, ein ebenfalls geistig sehr wendiges, denn es ist ein anstrengender Abend trotz allen Humors. Und dann muss ich sagen, und das will ich auf keinen Fall vergessen, ich habe eine Veranstaltung für 3 Schulen gemacht im Ministerium, und zwar über Afghanistan und Guantanamo, und ich habe lange nicht erlebt, dass Schüler so intelligent fragen, so gut vorbereitet in so eine Veranstaltung gehen und gleichzeitig so enthusiastisch sich mitbewegen lassen. Das war wirklich eine ganz besonders schöne Veranstaltung dadurch, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte mir oft von Journalisten Fragen gewünscht, wie die von diesen Schülern
und Schülerinnen. Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Fragen nach der Rechtssituation, in der die Häftlinge nach Guantanamo gebracht worden sind, nach dem Vorleben von dort, nach den Widrigkeiten, die man zu absolvieren hat, wenn man sich nachts mit Taliban verabredet, um einer Initiative folgend, die beide vereint, nämlich mich und die, das ist das Einzige, was uns vereint, nämlich Guantanamo zu schließen. Und es war einfach in der Vorsicht, auch in der Kritik, ein Mädchen hat gesagt, verharmlosen Sie nicht die Taliban, hat erzählt von ihrer Mutter und von ihrem Vater. Und dann hat man sich ausgetauscht darüber, warum Gespräche mit Taliban unerlässlich sein werden, und es gibt auch keinen Friedensprozess, der darüber nicht sich vollzieht. Deshalb auch die Bigotterie, wenn Herr Nebel dann hingeht und sagt, mit denen darf man nicht reden, und ich kann hundertprozentig sagen, dass es nicht mehr lange dauern wird, dann wird seine eigene Partei gar nichts anderes tun können, als sich an diesen Verhandlungen zu beteiligen oder sie zu favorisieren. Also das wurde von Schülern weit mehr gesehen, und die haben auch so nationale Interessen überbrücken können. Das war auch so doll, dass die Menschenrecht als Menschenrecht erkannt haben. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit in einer jüngeren Veranstaltung mich gegen die Tötung von Osama Bin Laden ausgesprochen und gegen das Werfen seiner Leiche ins Meer, weil das in Afghanistan noch viel schlimmer als die Ermordung gefunden wurde, dass man ihn ins Meer geworfen hat, weil die Muslime keine Seebestattung kennen. Das war in diesem Saal Konsens, und zwar auf der Basis von Menschenrecht. Und das muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, ich bewege mich da in der Minderheitenposition. War sehr erstaunt, dass die auch gesagt haben, dafür haben wir Völkerrecht. Sonst brauchen wir Herrn Mladic nicht vor, das Gericht in Den Haag zu stellen.
Das ist nun ein politisches Thema gewesen. Die Frage ist, welche Erfahrungen haben Sie mit Schülern oder jungen Leuten und Kultur? Wie sind die an die Kultur ranzubringen?
Das Verbindungsstück zwischen dem Politischen und dem Kulturellen ist die Leiterfahrung. Ich kann mit Schülern in Wedding, in Problembereichen in Berlin oder in Neukölln, wo ich auch schon an der Schule aufgetreten bin, mit denen kann ich über Folter reden, weil ich ihnen erfahrbar machen kann, was das sein könnte. Schmerzerfahrung, aus der Familie rausgerissen zu sein, keinen Zugang zur Justiz zu haben. Das verstehen die sofort. Und da wird es mucksmäuschenstill im Saal. Und wenn ich ihnen dann sage, schaut euch einen Helden bei Dostojewski an, oder wenn ihr unbedingt wollt, dann kann es auch meinetwegen bei einem Gegenwartsautor gleich welcher Provenienz sein. Das verstehen sie. Das ist der allgemeine Nenner. Und wenn ich sage, ich verstehe nicht, warum ich mich für einen Helden bei Dostojewski interessieren soll und für ein Opfer eines Folterlagers in Guantanamo nicht, ich verstehe diese Arbeitsteilung nicht im Kopf. Ich bin ausgebildet, Empathie zu zeigen, nicht nur, sondern sie zu empfinden. Das ist das, was Literatur unter anderem tut. Einfühlung raffinierter zu machen. Und wenn ich diese Einfühlung auf Texte anwende, wer sagt mir eigentlich, dass die endet? Wo es sich um einen Straßenbahnschaffner oder um eine Hotelrezeptionistin oder um ein Folteropfer handelt?
Also das klappt.
Das klappt. Und ich glaube, wenn man einen Kulturbegriff versuchen will zu identifizieren für Jugendliche, dann ist erstaunlicherweise das Produktivwerden dabei nicht unerheblich. Ich habe eine Professur in Berlin an der Humboldt-Universität und meinen Studenten gebe ich zum Beispiel Schreibaufgaben und sage denen, bevor wir über Epiphanien, also bestimmte Formen der Glückserfahrung reden, möchte ich von jedem von ihnen einen Text haben, in dem ich ihre letzte erfahre. Und dann setzen die sich hin, beziehungsweise haben sich zu Hause hingesetzt und schreiben das. Und diese Texte sind manchmal das Beste, was in dem ganzen Seminar vorkommt. Ich mache im Moment gar kein Seminar mehr, wo ich die nicht auch schreiben lasse, weil die Arbeit an diesen Texten so viel verrät über das, was sie beobachten, was sie als Kultur, als mitteilungswürdig ansehen, auch was sie wahrnehmen. Das weiß ich nicht. Deshalb sind Texte ja da, dass ich es auch erfahre. Also insofern, wenn man die Kultur so deutet, dass man sagt, Kultur macht euch produktiv, ihr werdet etwas aus euch heraus schaffen, dann ist das eine Brücke, über die viele der jüngeren Menschen, glaube ich, viel leichter gehen können, als wenn man sagt, wir haben hier einen Kanon. Wer das nicht gelesen hat, darf sich nicht als eingeweiht in der Kulturkirche betrachten. Das ist tot. Und totes Wissen zu vermitteln, das ist wie, als würde ich jetzt anfangen, Ihnen Griechisch beibringen zu wollen. Wohlgemerkt Altgriechisch.
Bevor das stattfindet, lassen wir Willemsens Worte erstmal auf uns wirken und machen Musik. Michel Petrucciani gehörte zu den herausragenden Jazzpianisten seiner Zeit. 1999 ist er gestorben. Roger Willemsen, ein enger Freund von ihm, hatte ihn 1995 auf Reisen durch Deutschland, Amerika und nach Paris begleitet. Dabei entstand ein Film, der jetzt in Wiesbaden während der Literaturtage gezeigt wurde, natürlich in unserem Lieblingskino Caligari, das gerade mal wieder einen Kinopreis des Deutschen Kinemathekverbundes für sein herausragendes Programm bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch, Jutta Bayrich und Team. Und wir hören jetzt einen Titel von Michel Petrucciani, Caravan. Wiesbaden ist, wie wir wissen, eine kleine Stadt. Als Sie Ihr Programm überlegt haben, haben Sie berücksichtigt, dass es sich um eine kleine Stadt handelt? Hätten Sie dieses Programm genauso gemacht in einer Großstadt?
Das ist eine gute Frage und ich kann aus voller Überzeugung sagen, ich habe das Programm gemacht, das ich gut und richtig fand. Und ich hätte das für Hamburg genauso gemacht, ja. Ich hätte mir immer eine Mischung gesucht, die anderen Parametern folgt. Also, ich hätte zum Beispiel gesagt, immer, egal in welcher Größenordnung, ich möchte, dass Module in verschiedene andere Kulturen gezogen werden. Ich möchte gerne Bekanntes und Unbekanntes mischen. Ich möchte Drastisches mit Zartem mischen. Ich möchte die Bildwelt, die Musikwelt vorkommen lassen. Ich möchte gerne Männer und Frauen im Festival haben. Ich hätte gerne Herangewachsene und Junge. Und so etwas. Das sind viel eher die Parameter, in denen ich gedacht habe. Auch weil ich die Unterscheidung zwischen der Großstadt und der Provinz auch für die eigene Tournee nie mache. Das ist ein hässliches Wort, wenn die Leute immer sagen, tingeln in der Provinz. Als sollte man nur nach München, Köln, Hamburg und Berlin gehen. Das ist Käse. Das Publikum ist ja nicht schlechter da, sondern es ist sehr aufnahmefähig, weniger abgestumpft häufig. Und Dieter Hildebrandt und ich, mit Dieter bin ich sehr viel unterwegs, wir haben das gemeinsam, dass immer diese Orte mischen. Und ich treffe Dieter in Schalksmühle und in Fellmar und in lauter Orten, die abgelegen sind. Und ich war vor kurzem in Ettlingen, da waren 600 Leute im Saal, um sich etwas über die Enden der Welt sagen zu lassen. Kann man es besser haben?
Das ist natürlich prima, aber es liegt natürlich, denke ich, auch daran, dass Sie ein berühmter Mensch sind. Dass ihr Name zieht, also den Herrn Willemsen, den möchte man gerne sehen. Und jemand, der unbekannt ist, den muss man nicht so dringend sehen.
Ja, auch das ist ein, Sie haben zwar recht, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt viele Leute im Fernsehen, die können sich in einen Raum buchen lassen und der Saal bleibt leer. Ich will jetzt die großen Kollegen gerne schonen, aber ich könnte sagen, dass es große Tourneen gegeben hat, die angekündigt wurden und die sehr klammheimlich aus der Öffentlichkeit wieder verschwunden sind, weil genau diese Fernsehleute das zahlende Publikum in einem Saal nicht sehen will und von denen auch nichts erwartet. Ich erinnere mich nicht, wie die Tour Born to be Waldi von Waldemar Hartmann zu Ende gegangen ist. Und ich weiß nur, dass auch Biolek in Winterthur nur noch 200 Zuschauer gehabt hat. Aber wohlgemerkt, man soll den Fernsehruhm nicht mit einem Ruhm verwechseln, den man sich in einem Saal erarbeiten muss. Und es spricht sich herum, wer die Ehre der Bühne verteidigt und wer das nicht tut. Es reicht nicht, berühmt zu sein, sich auf eine Bühne zu setzen und sagen, bin ich nicht herrlich? Nein, ich fange am liebsten jeden Abend von Null an und sage, ich werde versuchen, euch in 90 Minuten davon zu überzeugen, dass dieser Abend kein verschwendeter Abend gewesen ist. Das ist mein Auftrag. Ich bin auch auf Tournee gegangen, als ich beim Fernsehen war in der Zeit. Ich habe sehr viel weniger Publikum gehabt zu der Zeit als heute. Also die richtige Aufmerksamkeit auf mein literarisches Arbeiten hat nach dem Fernsehen angefangen, aber nicht parallel dazu.
Und müsste man sich darauf einstellen, also nicht Sie, sondern allgemein nach Ihren Erfahrungen, weil Sie eben das Land sehr gut kennen, muss man sich darauf einstellen, ein bestimmtes Programm zu machen in der Provinz, was nur in der Provinz funktioniert?
Es gibt einen einzigen Unterschied, den ich Ihnen nennen kann. Nehmen wir irgendeinen Ort, weil er so schön klingt, bleiben wir mal bei Schalksmühle. Wenn ich in Schalksmühle ein Programm mache, das heißt Die Enden der Welt, wo ich erzähle, frei erzähle davon, wie ich an 23 Stellen gereist bin, von denen ich meine, da ist die Welt zu Ende. Dann beginne ich damit, dass ich sage, als ich loszog, dieses Buch zu schreiben, dachte ich mir, das ist gut, das bringt dich auf jeden Fall nach Schalksmühle. Und dann lacht der Saal. Und dann sind ein paar empört. Und dann sage ich, jetzt stellen Sie sich vor, gerade die, Sie empört sind, Sie ziehen eine Diagonale quer durch den Globus. Und auf der anderen Seite, wo Sie rauskommen, da sind Sie dort, wo Robert Cook von den freundlichen Inseln von Tonga sprach. Und die Menschen sind 2 Zentner schwer und in Bastmatten eingenäht und ganz körperlich tätowiert und üben trotzdem jeden Abend das Kamasutra. Wenn man sie fragt, wo ist denn das Ende der Welt, dann sagen sie, na, Schalksmühle. Und dann gibt es so eine Art solidare Gemeinschaft zwischen denen, die am entferntesten Ende der Welt sind und an diesem. Und der Mond, der hier gerade aufgeht, das ist der, der gerade in Tonga verschwunden ist. Und wenn man es den Leuten so klar macht, dann funktioniert das zumindest nur in der Provinz. Das kann ich von Hamburg nicht sagen. Das glaubt mir keiner, dass das auch in Tonga ein Ende der Welt ist.
Auf jeden Fall sind die Schalksmühler auch zur Selbstironie fähig. Das ist ja auch ein schöner Zug. Ja?
Absolut.
Da komme ich nochmal auf Wiesbaden. Natürlich ist Wiesbaden überhaupt nicht das Ende der Welt. Ja? welche persönliche Beziehung haben Sie zu Wiesbaden?
Also das ist schnell beantwortet, denn tatsächlich bin ich am häufigsten in Wiesbaden gewesen in der Zeit meiner Freundschaft zu Volker Kriegel, der leider nicht mehr lebt und mit dem ich das allerletzte Buch fertiggestellt habe, das er gemacht hat. Das war der Karneval der Tiere, den er illustrierte und ich schrieb die Verse dazu und ich erinnere mich an einen ganz wunderschönen Tag, an dem er holte mich vom Flughafen ab und war schon sehr krank und er breitete alle Tiere auf dem Tisch aus und wir sahen uns die Zeichnungen an und stellten uns das Buch vor und verbrachten buchstäblich den ganzen Tag mit sehr gutem Essen an der Seite von Eve Kriegel, seiner Frau, zusammen und redeten über Literatur und über Samuel Pepys und einen Tagebuchautor aus dem 17. Jahrhundert, den er gerade herausgab. Und dann fuhr ich nach Wien, um ein Hotelzimmer für ihn zu buchen, das er zu seinem Geburtstag am 24. Dezember gerne bewohnen wollte. Und das Hotel sagte, ja, wir werden ihn beherbergen und wir werden ihm auch kochen und kam zurück aus Wien und erfuhr, dass Volker tot war und schließlich an einem Herzanfall gestorben ist, gnädigerweise muss man fast sagen, weil er den ganzen Leidensweg der Krebserkrankung dann nicht zum dritten Mal noch hat bis zum Ende gehen müssen. Das war ein schwerer Einschnitt und ich habe dann die Arbeit der Herausgeberschaft für die Tagebücher von Samuel Pepys aus seinen Händen mehr oder weniger übernommen und habe das zu Ende gemacht. und bin auch in Wiesbaden sonst immer wieder aufgetreten, aber es war immer für mich die Stadt, die mit Volker verbunden war. Und Volker war auch so ein Mensch, der nicht nur Jazzmusiker war, sondern auch Herausgeber und Autor und Zeichner und ein blendender Kenner von Literatur und ein sehr amüsanter und liebenswerter und zart beseiteter Mann. Und als ich seine Frau besuchte nach seinem Tod, da fragte sie mich, welche Schuhgröße hast du eigentlich? Und ich sagte, na 46. Und sie öffnete die Schränke und da waren lauter englische Schuhe, alle in Schuhgröße 46. Und die erbte ich dann, sodass ich jetzt bis zu meinem Lebensende in den Schuhen von Volker Kriegel herumlaufen werde.
Und da darf natürlich in dieser Sendung ein Stück von Volker Kriegel nicht fehlen. Wir haben, weil wir hier bei Rheinwelle sind, den Titel Rheingold ausgesucht. Ziemlich passend, finden Sie nicht? Sie haben auf Ihrer Veranstaltung neulich gesagt, Sie haben vom Ausschwirren in die dramatischen Nächte gesprochen. Das hat mich ja sehr interessiert, was Sie damit gemeint haben. Oder ist das indiskret, wenn ich das frage?
Das dürfen Sie gerne fragen, wenn ich schon so unvorsichtig bin, von den dramatischen Nächten von Wiesbaden zu sprechen. Nein, dramatisch sind die Nächte vor allen Dingen dadurch geworden, dass ich mit Shirin Zuri-Travalla und Susanne Lewalter vom Literaturhaus und dann eben in der Begleitung aller Gäste, die dabei sind und des begleitenden Publikums, der Begleiter, Nächte zubringe, die sehr selten vor 2 Uhr nachts geendet sind. Und in der Regel geht es erst richtig los, wenn abends die Bühne erleuchtet wird und man danach wirklich rausschwärmt. Und dann stellt man fest, ja, man kann noch gut essen, selbst nach Mitternacht, und man wird auch gut behandelt und es sind Leute auf den Straßen und man kann Gelage feiern und insofern, also man lasse nichts auf Wiesbaden kommen, was das angeht. Es geht tatsächlich.
Das ist natürlich sehr interessant für unser einen, der die Stadt so gar nicht kennt. Also wo sind Sie denn gewesen?
Oh, ich bin ja Gott sei Dank wie ein Blinder geführt worden, aber ich erinnere mich an ein Lokal, das Comeback heißt, in dem wir ziemlich lange schon gesessen haben und auch nie rausgeworfen wurden. Und dann waren wir nach dem Anke-Engelke-Abend in dem Kurhaus und da gibt es ein großes Café-Restaurant und auch da hat man uns bis, ich glaube, 2 Uhr mit Sicherheit bewirtet und dann kann man später noch an der Straße irgendwo sitzen und Thomas Ebermann wollte noch Döner haben und so. Auch das war möglich. Also insofern muss ich sagen, das kann sich, glaube ich, mit vielen Städten gleicher Ordnung durchaus vergleichen.
Ich bin begeistert, dass wir das via Radio Rheinwelle vermitteln können, weil das bestimmt nicht jeder Wiesbadener weiß.
Zu Unrecht. Ich komme gerne hierher, um das mitzuteilen. Also ich habe noch keinen Abend erlebt, an dem der Wirt mir die Tür gezeigt hat oder es nicht mehr möglich gewesen wäre. Nein, aber ich muss auch sagen, es ist ein sehr gut organisiertes Festival. Und es ist wirklich alles, was die Logistik angeht und was das abendliche Ausschwärmen danach angeht, immer schon sehr gut vorgesorgt. Also insofern habe ich das auch den beiden genannten Damen zu verdanken.
Sie sind jetzt eine Woche am Stück hier in Wiesbaden. Wiesbaden ist ja auch eine Kurstadt. Haben Sie davon auch irgendwie profitiert?
Ich kann ganz sicher sagen, dass dieser Aufenthalt für meine Gesundheit nicht gut gewesen ist. So viel Alkohol trinke ich normalerweise nicht. So viele Nächte schlage ich mir nicht hintereinander um die Ohren. Und insofern muss ich sagen, nein, ein Kurort war das für mich nicht. Aber ich bin mit meinem Verleger spazieren gegangen. Das war das einzig Gesunde, das wir gemacht haben, unter Arkaden durch. Und sonst muss ich sagen, zu viel Kaffee, zu viel Alkohol, ja.
Haben Sie denn eigentlich mal Auszeiten, in denen Sie nichts machen, in denen Sie sich ausruhen?
Nein, habe ich nicht. Geht nicht. Halte ich nicht aus. Ich muss immer irgendwas machen. Ich bin auch nicht der Mensch, der sich in den Sand legt und vor dem Meer liegt und brütet, sondern ich gehe jetzt nach Wiesbaden für eine Woche nach Hiddensee, weil ich eine Veranstaltung im Gerhard-Hauptmann-Haus habe, die dadurch bezahlt wird, dass ich da eine Woche lang wohnen darf. Und da wohne ich dann 60 Meter vom Meer entfernt und das ist das Auszeitigste, was ich mir an Auszeit vorstellen kann. Denn da darf ich schreiben und muss nicht reden, kann lesen und ziehe mich richtig zurück. Und das ist auch eine Vorstellung von Glück.
Und wie viele Tage im Jahr sind Sie unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man ihre Vita liest, hat man den Eindruck, sie sind seit mindestens 30 Jahren permanent unterwegs.
Ja, das ist auch, glaube ich, zu einem guten Teil so. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, im letzten Jahr ungefähr errechnet, dass ich 200 Auftritte im Jahr hatte. Da sind dann auch mittägliche dabei oder so etwas. Also das ist ein ziemlich ausufernder Tourneeplan. Aber wissen Sie, ich empfinde es nicht als Arbeit, sondern ich empfinde es immer noch als Mission oder als vermessen einen Bildungsauftrag oder als irgendwie einen Zustand, der mich naturstaunt macht, weil es irgendwie auch großartig ist und die Säle voll sind und die Menschen aufnahmefähig sind und man immer wieder das Gefühl hat, man bewegt auf eine sehr eigene Weise was. Auch eine, die nicht durchs Fernsehen geprägt ist und die nicht den Notwendigkeiten von Massenmedien folgen muss und bei denen ich sehr frei bin in meiner Meinungsäußerung zum Beispiel, und das ist viel wert.
Das ist natürlich wunderbar, dass Sie auf diesen Veranstaltungen auch sofort ein Feedback bekommen.
Genau.
Das haben Sie als Fernsehautor, Regisseur etc. nicht. Dann haben Sie die abstrakte Zahl, dass so und so viele Leute, dass die Quote gut war oder nicht gut, aber dass es Hunderttausende sind. Aber von denen hören Sie ja nichts.
Ne? So ist es, ja. Und ich sage häufiger diesen schönen Satz von Heinrich von Kleist, der meint, es ist die Pantomime des Gegenübers, die das Gespräch leitet. Und wenn man in einen Saal guckt, dann sieht man genau, ob ein Bann eingetreten ist oder nicht und ob die Leute zerstreut sind oder konzentriert. Und man bewegt sich mit denen, auch ob sie empört sind, sieht man. Und das ist ein magisches Verhältnis, was da entsteht. Das kann man nicht anders beschreiben. Das hat wirklich etwas sehr Suggestives. Und das weiß der Saal auch. Und ich versuche, die Zeit des Publikums nicht zu verschwenden, sondern ich versuche, in die Zeit, die ich auf der Bühne bin, so viel wie möglich reinzupacken. Und das ist das eigentlich Beglückende daran. Das kann mehr Kraft verschleißen unter Umständen. Aber es ist gleichzeitig die Tätigkeit, durch die man sich selber stärker belohnt.
Beeinflusst denn die Reaktion des Publikums, die Sie so spüren, die Art und Weise, wie Sie schreiben und was Sie schreiben und wie Sie schreiben?
Wahrscheinlich nur sehr bedingt, denn das Buch löst sich ja in meinem Fall immer relativ bald vom Bühnenprogramm. Ich ziehe los mit einem Buch wie Den Enden der Welt und am Anfang lese ich noch 3 Texte daraus. Nach 2 Wochen noch 2, nach einem Monat nur noch einen und einen Monat später lese ich gar keinen Text mehr, sondern mache ein Stand-up-Programm und erzähle die Geschichten frei. Dann ändern sich die Geschichten und wenn ich sie später wieder lese, denke ich, ach, das Detail hast du aber eigentlich immer anders erzählt, also es ergeben sich kleine unscharfe Relationen, aber ich weiß am Ende, wie ein Abend zu bauen ist, der mich nicht langweilt. Stellen Sie sich vor, ich würde 80 Abende im Jahr mit demselben Manuskript auf die Bühne gehen und den immer selben Text sagen müssen, dann würde ich parallel meinen Einkaufszettel machen wahrscheinlich. Und das ist auch ein Verrat am Publikum. Wenn ich aber da stehe und nichts habe als mich und das Mikrofon und die Gesichter der Leute, dann weiß ich ganz genau, dass das mehr Kraft kostet, aber dass das ein Akt ist, der mehr Aufmerksamkeit bindet und der auch in der Beherrschung von Sprache manchmal so fast formal etwas hat, was die Leute mögen, weil sie sagen, was immer er erzählt, er bringt seine Sätze zu Ende und wie macht man das und warum verwendet er Adjektive, die wir nicht kennen oder so. Neulich hat mein Junge zu mir gesagt, der war vielleicht 20. Der kam zu mir nach einer Veranstaltung und sagte, ich habe heute 20 neue Adjektive gelernt. Da habe ich gesagt, und, hast du verstanden? Und er sagte, ja, durch den Kontext schon. So, aber ich wusste nicht, dass es die gibt. Und so, das ist gut.
Haben Sie da auch Ihren Bildungsauftrag?
Ja, und zwar kann ich den so leicht erfüllen, weil ich eben nicht dafür bin, den Tod zu vermitteln. Ich bin nicht dafür, eben, wie gesagt, im Kanon zu vermitteln, sondern ich bin dafür, dass man sagen kann, wie frisch, wie jung, wie direkt Texte sein können, wie notwendig sie auf Bedürfnisse reagieren. Mit Anke Engelke habe ich gestern Abend gesprochen, die einem 17-jährigen Jungen immer eine Bücherkiste machen muss und dann ein Belohnungssystem dafür hat, was er da liest und was er nicht liest. Und ich berate sie immer wieder bei der Zusammenstellung dieser Bücherkiste. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, versuch mal Knut Hamsun Hunger. Und das ist nun ein Buch, das kurz nach 1900 geschrieben ist und wenig mehr beschreibt als das Herumstreunern eines mittellosen Journalisten durch Oslo, der hungert. Und die hat gesagt, das ist ihr Lieblingsbuch jetzt. Also das Lieblingsbuch dieses Jungen. Und dann habe ich gedacht, schau an, also eine solche Prosa, die ist trotzdem unmittelbar, vermittelbar und es ist ein großes Buch.
Wir kommen mal zu in Enden der Welt. Sie haben Länder besucht, beschrieben, Enden der Welt beschrieben, in einem Zeitraum von 30 Jahren. Als Sie damit angefangen haben, hatten Sie die Absicht, sich auf diese Enden schon zu kaprizieren, oder ist es nachher entstanden?
Das ist nachher entstanden und ich habe dann schließlich einige Reisen für das Buch gemacht. Aber man stellt irgendwann fest, dass man im Laufe der Jahre immer angezogen war von bestimmten Landschaften. Und dann fragt man sich, woher kommt das eigentlich, dass man sich gerade diese unbehausten, menschenabweisenden Landschaften ausgesucht hat. Was fasziniert einen da? Warum verweilt man da, wo es nichts zu fotografieren gibt, wo die Menschen wunderlich sind, wo die Natur herrscht und der Mensch in der Defensive ist, anders als bei uns. Und da ich immer und überall schreibe und immer Notizen mache, deshalb hatte ich von all diesen Reisen sehr viele Seiten beschriebenes Material.
Schon vor 30 Jahren.
Schon vor 30 Jahren. Und wenn ich heute eine Geschichte erzählen wollte, die mir damals in Canton passiert ist, in China, dann konnte ich die heute noch in meinem Tagebuch wiederfinden, weil da drin steht, wie eine Limonade in Canton vor 30 Jahren hieß.
Aber vor 30 Jahren wussten Sie noch nicht, dass Sie dieses Interesse oder Obsession sogar für die Enden der Welt haben.
Da haben Sie recht, das wusste ich nicht. Mir sind dann bestimmte Dinge dazugestoßen. Von den meisten Reisen meines Lebens habe ich nie erzählt und die gibt es auch in Tagebüchern, sondern ich bin dann, wenn ich eine Geschichte wieder wusste, wie eine dramatische Reise, die ich in Sulawesi in Indonesien gemacht habe und wo es um zwei Tote ging. Und dann habe ich gedacht, die Geschichte kann ich genau erzählen, aber ich weiß die sinnlichen Details nicht gut genug. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Decke aussah, die der Vater neben mir mit seinen beiden Söhnen hatte, in die immer reingekotzt haben oder so etwas. Und dann gehe ich in die alten Tagebücher und dann finde ich das alles darin. Und da war ich froh, dass ich mal sehr präzise gewesen bin und immer Spaß daran hatte, Genauigkeit herzustellen.
Sind Sie auch an eigene Enden gestoßen? An eigene Enden?
Ja. Oh ja. Vielfach, weil man ja eingeschüchtert wird von Räumen. Man wird von Angst eingeschüchtert. Man bewegt sich nicht in Afghanistan, ohne das Gefühl von Angst zu haben. Ich bin im Kongo im Krieg gewesen. Das war eine Situation, in der ich sehr bald wusste, dass ich diese Reise nicht hätte machen sollen. Ich kam aber nicht mehr raus. Und da passiert es permanent, dass man eigentlich an Grenzen stößt. Der eigenen Belastbarkeit, der Nervenstärke. Ich habe Ekel erlebt. Ich habe erlebt, dass ich mich kaum noch ernähren konnte, weil es so abstoßend war, was ich essen sollte oder was es überhaupt zu essen gab. Oder ich habe Situationen erlebt, in denen das Ressentiment von außen, auch Ausländerfeindlichkeit, so massiv war, wie in Sibirien zum Teil, wo ich in einem Ort gewesen bin und nur rumlief und ich aus jedem Laden rausgeworfen wurde, so ungefähr, weil ich nicht Russisch sprach.
Ich habe mir vorgestellt, jemand, der so mit Sprache umgeht wie Sie, ist in diesen Ländern, Sie sind dieser Sprachen, vieler dieser Sprachen nicht mächtig, ist das auch eine Enderfahrung für Sie gewesen, sich nicht in dieser Weise mit den Menschen unterhalten zu können oder nur auf reduzierte Weise?
Ah, Sie sprechen mir aus der Seele. Das ist eine der bestimmenden Erfahrungen von persönlicher Begrenzung. Ich habe immer, wenn ich gefragt werde, wo ist denn Ihre Heimat, habe ich gesagt, meine Heimat ist die deutsche Sprache. Im Augenblick, wo ich sprechen kann in meiner Sprache, beantwortet werde, auch durch Sprache Einfluss nehme, habe ich das Gefühl, zu Hause zu sein. Im Augenblick, wo ich im Dschungel von Indonesien niemanden mehr finde, der meine Sprache oder auch nur Englisch spricht, bin ich auf mich immer wieder zurückgewiesen. Und die Kinder starren mich an und ich muss reagieren und muss mich mimisch verständigen. Ich werde selber kindisch, weil kleinste Dinge plötzlich rührend sind, wichtig werden in der Kommunikation. Also das kann ich wirklich sagen, dass in dem Augenblick, wo ich gar keine Vermittlungsmöglichkeiten mehr hatte, ich ganz sicher ein Ende, eine Grenze empfunden habe, ja.
Ist das auch eine Herausforderung gewesen für Sie, diese Erfahrung zu machen und die durchzustehen?
Das ist richtig, die muss man durchstehen. Und wenn man das länger macht, dann vereinsamt man dabei in einer Weise, die etwas ganz Theatralisches hat, weil man am Ende sich unvermittelbar, wunderlich und unbeantwortet fühlt. Und wenn man das wirklich eine Zeit lang macht, dann merkt man, wie tief man daran hängt, nicht alleine zu sein und sich genau vermitteln zu können.
Man fühlt sich auch reduziert.
Ja, absolut, absolut. Der Mensch, der nicht sagen kann, wer er ist, der nicht sagen kann, was ihn treibt, was er fühlt, der sich mimisch vermitteln muss, in Kulturen, die sich zum Teil mimisch ganz anders vermitteln, als wir es tun. In Japan ist eine mimische Bewegung nicht dieselbe, wie sie bei uns ist. Also insofern wird er in dieser Situation dramatisch vereinsamen können, ja.
Und geht es darum, auch das Gefühl der Fremdheit, dieser Fremdheit auszuhalten?
Ja, weil man ja so etwas wie das innere Ausland dabei bereist. Also man kann, wenn man in Wiesbaden bleibt, nicht mehr sich wirklich erneuern. Man muss die eigenen Konjunktive bereisen. Man muss sagen, wer wäre ich? Wer könnte ich sein? Wer wäre ich gewesen? Und das geht nur, wenn man sich in Zustände bringt, die man eben in der beheimateten Welt so nicht finden wird. Das ist ja das Einzige, was den Reisenden dann wirklich auch beschenkt und zugleich bedroht. Das ist dieses dauernde Übertreten von Grenzen, die er nicht zu Hause übertreten hat. Und insofern konnte er das auch nicht vorwegnehmen, wer er sein würde. Das muss er sinnlich direkt erfahren.
Das Zitat Steinbeck, das Sie Ihrem Buch vorangestellt haben, vielleicht ist das der Grund für meine Rastlosigkeit. Ich habe noch nicht jedes Zuhause gesehen. Was ist daran erstrebenswert?
Ich glaube, dass in der Fremde sich im besten Falle eine weiche Stelle öffnet, durch die man in diese Fremde eintritt und plötzlich bemerkt, dass das Vertraute im Fremden einen mehr rührt als das Fremde. Dass der vollbärtige Mann, der mir am Hindukusch entgegenkommt, nicht in erster Linie ein mutmaßlicher Taliban ist, sondern vielleicht ein Fußballfan, ein Steuerflüchtling, ein Vater, ein Leihkind, was auch immer. Das heißt, etwas, was ich kenne und das mir zugewandt ist. Und insofern ist das Herstellen von Zuhauses, das ist eine Tätigkeit des Reisenden. Er möchte gerne den Zustand herstellen, in dem er selber beheimatet ist, und er möchte auch Lebensräume als Räume erkennen, in denen er sich orientieren kann, in denen er sich beheimatet fühlt. Und insofern finde ich diesen Satz ganz wunderbar von Steinbeck, sich zu überlegen, ich habe noch nicht jedes Zuhause gesehen und deshalb muss ich reisen und reisen und reisen und immer weiter über alle Grenzen hinaus.
Ich finde auch einen Satz sehr schön, der heißt Das Rätsel der Ankunft. Ein Bild von de Chirico, ein Titel eines Romans von Naipaul. Was können Sie mit diesem Titel anfangen, Das Rätsel der Ankunft?
Es ist die Frage, welche Ankunft gemeint ist. Das eine ist dieses eine Gangway runterstolpern und zum ersten Mal die Luft von Polynesien einzuatmen und anzufangen, sich alles zusammenzusetzen, was jetzt in den nächsten Wochen die eigene Wirklichkeit ausmachen wird. Die Feuchte der Luft, das Aroma der Vanille in dieser Luft, das hörbar sein der Brandung, die schaukelnden Physiognomien von Menschen im Dunkel. Alles dieses, was man anfängt zu entziffern, was ja viel mehr Aufmerksamkeit bindet, als wenn man in Wiesbaden am Bahnhof ankommt.
Das stimmt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass das Rätsel der Ankunft auch bedeuten kann, dass man etwas zu Ende gebracht hat.
Ja, das wäre der zweite Teil meiner Antwort gewesen, dass die zweite Ankunft ist die, in der man dort wieder ankommt, von wo man ausgegangen ist. Und da stellt sich mir eher so die Melancholie des Heimkehrers ein, der plötzlich wieder zurückfallen muss in alte Formen und der nicht primär, sagen wir mal, beglückt ist davon, in das zurückzukehren, was ihn entlassen hat, sondern der ein bisschen in den Formen herumschlenkert und noch nicht richtig weiß, wie er in sie hineinpasst. Das ist auch das Rätsel der Ankunft. Warum hat die Reise etwas aus mir befreit, was in diese Form eben auch nicht mehr passt? Man merkt ja plötzlich, dass man nicht derselbe ist, der abgereist ist. Und dann ist man plötzlich der nicht mehr passende für die eigene Wohnung, vielleicht zum Beispiel.
Ja, das war Roger Willemsen heute bei Radio Rheinwelle in der Blauen Stunde. Er hat uns einiges zum Weiterdenken dargelassen. Und weil die Literaturtage so erfolgreich waren und Publikum wie Veranstalter zufrieden, sind weitere Auftritte von ihm in Wiesbaden geplant. So hören wir von Susanne Lewalter. Übrigens hat Roger Willemsen seinen Aufenthalt hier in Wiesbaden auch sehr genossen, wie man hört. Darüber freuen wir uns und meditieren jetzt noch ein bisschen über die Reisen ins innere Ausland und in die inneren Konjunktive und lassen uns dabei begleiten von dem Jazzklassiker überhaupt, Kind of Blue von Miles Davis. Ich verabschiede mich aber schon jetzt bis zur nächsten Blauen Stunde am 1. August. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Tschüss.